Deezer Originals.
Musik, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts findest du kostenlos auf www.deezer.com.
Guten Abend, verehrte Zuschauer.
Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Stefan, es läuft, du musst deine Catchphrase sagen.
Sarah, wir müssen. Weil du hast jetzt schon gelacht. Sarah, wir müssen reden.
Wenn es mir denn möglich ist.
Sag nochmal, hast du deine Notizen mit? Nee, so ist ja falsch. Was hast du noch gerade mitgebracht?
Papier. Bedrucktes Papier.
Ja, auf so Papier, wie sagt man denn, diese Papier so
geschrieben. Na. Ich habe drauf geschrieben. Mit dem Computer.
Ja, aber es ist so einzelnes Papier, so ein wie sagt man denn, so ein Spick...
Blätter.
Blätter.
Spick, nee, verschiedene
Blatt,
Blätter.
Sagt man, Spickblatt sagt man gar nicht, ein Spick...
Zettel. Du kannst mich mal nur, weil ich in Brandenburg war und mich mit 10 Nazis gekloppt habe und mir jetzt...
10 Nazis?
Und mir die 2 vorderen Zähne fehlen. Kann das unsere Geschichte sein, dass mir 2 Zähne fehlen, weil ich mich mit Nazis geschlagen habe?
Nur wenn du wirklich jedes Mal sagst, dass es 10 Nazis waren, die Zähne zusammengeschlagen haben.
Wie viele Worte ich nicht mehr kann. Ich kann jetzt zum Beispiel nur noch 8 Nazis zusammenschlagen.
Nazis auch schon nicht. Entschuldigung.
Mein Stefan, ich kann die nicht rausnehmen. Wenn ich die rausnehme, dann fehlt mir wichtige Essenszeit.
Ich versuch's.
Freund der Welt. Kein Wunder, dass dieser keine 4. Staffel mehr mit uns machen will.
Du hast gar nicht auf Start bei der Uhr gedrückt. Das läuft alles noch gar
Lass
nicht.
Lass mich.
Sollen wir ganz kurz erzählen, warum du so redest?
Mach doch.
Ich kann das gar nicht erklären.
Ich habe 10 Nazis geschlagen.
Ja, du hast so eine...
Ja, ich habe eine Zahnspange.
So, okay, gut.
Und die muss man aber 22 Stunden am Tag drin lassen. Und die anderen 2 Stunden sind für Essen und nicht für Fernsehballett.
Das haben die sich doch extra ausgedacht, dass es 22 Stunden sind. Das hätten ja auch.
Ich nehme die gleich raus und dann kann ich heute nichts mehr essen.
Das hätten ja auch 8 Stunden sein können und niemand würde sich lustig machen.
Dann kann ich heute nicht. Ja, oder 3.
Oder 3.
Was so viel realistischer wäre als 8 Stunden.
9, 5.
Nein, das muss kurz sein. Die muss lange da drin sein, damit die Zähne gerade werden und ich keine Verrückten. Was weiß ich denn?
Ja,
lass
dann ist
mich.
Schwierig.
Bist du ausgelacht?
Ich hoffe.
Ich bemühe mich, keine S-Worte zu sagen heute.
Auch keine, gar keine Nahrungsmittel.
Die Stimmung ist richtig schlecht jetzt.
Ich finde die super, die Stimmung.
Ja, für dich ist das unsere letzte, vielleicht ist das unsere letzte Folge ever. Man weiß es ja nicht, weil diese im Gegensatz zu den letzten Staffeln noch nicht so sicher ist. Ich weiß gar nicht, was die machen. Ich glaube, die zählen, wie viele Leute zugehört haben oder so. Oder wir müssen jetzt ja nicht so tun, als wäre es anders. Wenn jetzt noch ganz schnell Leute alles hören können, denkst du, man könnte jetzt noch beeinflussen?
Ja, naja, wenn es noch nicht entschieden ist, kann man es auch noch beeinflussen, na klar.
Indem jetzt noch ganz viele, aber die Leute, die jetzt zuhören, wissen es ja schon.
Ja, aber die müssen es ihren Freunden sagen und ihren Freundesfreunden.
Wenn man Sachen zweimal hört, wird es gezählt?
Bin ich nicht sicher, aber...
Weil dann könnte man ja nebenbei, man müsste nicht mehr zuhören. Man würde einfach einen Computer irgendwie in die Abstellkammer stellen und dann auf Schlaufe immer wieder das Ballett hören, bis die Zahlen nach oben gefickt sind.
Es ist wirklich sehr schwer, nicht zu lachen. Aber ich weiß, dass
du fast so aussiehst, als wenn du es nicht merkst.
Das Problem ist, dass das so viel Energie kostet, dass, also nicht nur nicht zu lachen, sondern es auch nicht zu kommentieren, das nicht lachen, dass ich gar nicht mehr über irgendwelche anderen Sachen nachdenken kann. Das geht alles auf meine Kosten am Ende. Am Ende geht es auf meine Kosten. So.
In der oberen Spange sammeln sich immer Getränke. Jetzt habe ich ja gerade einen Schluck Kaffee getrunken. Siehst du den? Guck mal, ist da jetzt Kaffee drin?
Ich möchte das. Alles, was anfängt mit guck mal, möchte ich nicht.
Guck mal, ist da Kaffee drin jetzt?
Ja.
Ist das schön?
Mhm.
Okay, also Jungs und Mädchen, hört mal noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es an den Zahlen scheitert oder vielleicht auch nicht scheitert oder ob alles super entspannt ist. Aber wir wissen selber noch nicht, ob es eine 4. Staffel gibt. Und eine könnte ich schon noch.
Ja, eine könnte ich auch noch.
Jetzt nicht direkt im Anschluss.
Nein. Wir machen kurz Pause, gucken, ob das mit den Zähnen bis dahin irgendwie erledigt ist und machen dann...
10 Monate.
Oh, im Ernst?
Guck, wie sauber die Zähne rauskamen. 10 Monate.
Puh.
Machst du Schluss mit mir jetzt?
Ich würde das offen lassen noch.
Bevor wir anfangen, hatte ich noch überlegt, das habe ich dir vorher gar nicht gesagt, dass ob wir kurz darüber sprechen werden, welche Serien wir kaputt gesprochen haben. Wir haben augenscheinlich...
Du hast dir Notizen gemacht,
ja,
oder?
Ja, es fehlen noch zwei. Ich kam nicht mehr drauf, was es ist, aber wir haben unter anderem die Maschi-Sendung besprochen, Startup,
ja,
die sofort ins Internet verlegt wurde und dann umgebracht wurde, glaube ich.
Ja.
Das haben wir erfolgreich, check.
Betrauert von original niemandem, genau, außer Maschi.
Kaputt machen, check. Dann Here and Now. Was war denn Here and Now? Das war was ich ganz gut mochte. Ne? Mit den 12 verschiedenen farbigen Kindern, damit ganz klar ist, dass alle buddhistisch gekriegt sind.
Ja.
Und der Elf, diesem...
Was?
Die geheime Zahl, der hat doch immer Elfen gesehen.
Ach ja. Oh, das hatte ich überlegt. Ich dachte jetzt kurz an Elf aus Stranger Things. Und dachte
ich wünschte, wir hätten Stranger Things kaputt gesprochen, aber ich habe mir Mühe gegeben, aber es hat nicht funktioniert.
Nee.
Das haben wir kaputt gesprochen, check, wobei ich es schade finde, weil ich hätte gern weitergesehen und es gab auch ein Cliffhangerchen. Und The Crossing. Ich habe aber schon wieder vergessen, was The Crossing war.
Das war diese Mystery, aber doch gar keine Mystery. Leute kommen aus der Zukunft zu uns und sind dann da und fliehen aus der Zukunft.
Ach, die Flüchtlinge. Wer hatten Christian und ich da so hohe Erwartungen dran und dann war es gar nichts? Ich glaube, ne?
Man müsste das jetzt nachhören. Vielleicht können wir selber auch noch ein bisschen hören, unseren Podcast.
Vielleicht sollten wir. Vielleicht können wir auch damit die Zahlen noch ein bisschen hochtreiben.
Willst du eigentlich kurz noch mal was dazu sagen? Ich habe ja The Rain nicht gesehen, aber es gab jetzt verschiedene Leute, die auf Twitter sagten, habt ihr eigentlich schon über The Rain geredet? Das ist ja ganz furchtbar.
Ja. Was soll ich sagen? Ich fand das super. Ich fand es geht gar nicht so sehr um die Machart. Vielleicht habe ich das nicht klar gemacht.
Du hattest das auch schon.
Ich habe Herz geguckt.
Ja, du hast es gleich durch.
Ich mochte nur, es ist genau mein Genre. Das liebe ich. Es ist jetzt filmemacherisch nicht das Beste, was es je gab. Und es hat seine Fehler, aber es hat gemacht, dass ich es am Stück zu Ende sehen will. Und damit ist es wertvoll. Check.
Sonst weiß ich nicht, was wir noch kaputt gequatscht haben.
Es waren noch zwei. Ich habe es leider vergessen. Vielleicht kann man uns das auf dem Anrufbeantworter für die nächste Geisterstaffel sprechen. Da waren noch zwei, drei andere Sachen, die man mir über Twitter mitgeteilt hat.
Was denn für eine Geisterstaffel?
Na, man weiß ja noch nicht, ob die stattfindet oder nicht. Und man könnte trotzdem schon mal den Anrufbeantworter... Sollen wir generell den Anrufbeantworter für immer am Leben lassen? Auch für spätere Sachen oder wenn es uns mal nicht so gut geht?
Wenn wir den weiter so oft abhören, wie bisher...
Wir hören den doch einmal die Woche ab.
Ja, uns wird vorgespielt, was angeblich
Leute aufgefahren haben. Aber der schöne Konstantin könnte das doch weiter schneiden in unserem Privatleben und uns privat vorspielen.
Ja, dass
der
doch, Konstantin, das wäre gut.
Würdest du einmal die Woche vorbeikommen? Wir würden uns, weiß nicht, bei Stefan im Büro treffen und du spielst uns das vor?
Das wäre mir zu groß. Mein Büro wäre mir zu groß. Vielleicht können wir irgendwo einen kleinen Raum finden, damit sich das richtig anfühlt.
Extra anmieten?
Ja, wie teuer kann das sein? So ein Quadratkubikmeter.
In Berlin?
Ja, okay. Fuck.
Siehste. So, wollen wir den Anrufbeantworter gleich abhören zum letzten Mal vielleicht?
Ja, bitte.
Hast du gelacht, weil ich lustig bin oder über das letzte Mal?
Nein, weil du lustig bist.
Dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Bitte hinterlassen Sie hier Ihre Nachricht für das kleine Fernsehballett.
Ja, aber bitte nicht so irre viel labern, weil wir müssen uns das ja auch alles noch anhören.
Hallo Sarah, hallo Stefan, hier ist Anna aus Magdeburg. Ich muss mich direkt entschuldigen, da ich weder unter Drogeneinfluss anrufe noch jemanden beschimpfen möchte. Ich möchte euch einfach nur danken. Ich hoffe, das ist auch in Ordnung.
Ja,
und zwar zum einen natürlich für den Podcast im Großen und Ganzen und zu anderen für zwei Serien im Speziellen, die ich ohne euch einfach nicht angeschaut hätte. Und zwar RuPaul's Drag Race und aus dieser Staffel Terrace House. Ganz, ganz vielen Dank dafür. Wenn der Letzteres vielleicht auch nicht nochmal mit den Eulen im Haus oder ähnlichem vergleicht, bin ich rundum glücklich und freue mich noch mehr auf die vierte Staffel.
Gern geschehen.
Hallo, hier ist Julia. Ich hatte schon mal angerufen, da war ich joggen. Ihr erinnert euch vielleicht, die Ampel
und
so. Wir sollten diesmal ja Leute bashen und ich würde auf eine liebevolle Art und Weise meinen Papa bashen. Seine Lieblingssendungen sind nämlich Alles, was zählt und vor allem GZSZ. Und das steigert sich so sehr, dass er mich manchmal völlig aus dem Zusammenhang am Telefon fragt, was ich eigentlich dazu meine, was der Gerner schon wieder gemacht hat.
Ja.
Und dafür liebe ich ihn. Und euch liebe ich auch, dass ihr
lieben,
so. Ich freue mich auf die nächste Staffel. Macht's gut. Die
dein Ampel Wort in Gottes Ohr.
Hallo, hier ist Jule. Ich wollte nur mal sagen, ich habe alles schon durchgehört und es wird langsam Zeit, dass nochmal neue Folgen kommen.
What?
Ich freue mich schon und warte. Tschüss.
Wisst ihr was? Ihr seid die coolsten.
Ja gut.
Das war mein Papa.
Hallo, hier ist die Sarah. Ich wollte mal fragen, ob ihr eventuell Shadowhunter mal gucken wollt, könnt, mögt. Ich binge das gerade und bin
Shadowhunter?
Von den Dialogen nicht so, aber von der ganzen Thematik begeistert. Mich würde voll interessieren, was ihr davon haltet. Tschüss.
Hallo liebe Sarah und Stefan. Meine Freundin und ich feiern euch jede Woche und warten sehnlichst auf die nächste Folge. Da ihr wollt, dass wir lästern, also wir lästern jetzt ab, und zwar über unsere Freundin, die uns wiederholt beim Brunchen versetzt hat.
Ja, Mann.
Beim
also Sarah, Brunchen. Der Stuhl ist frei, du kannst jederzeit vorbeikommen in Zürich. Wir warten auf dich. Hm. Und den Stefan kannst du sehr gerne als Handgepäck mitbringen. Schönen Tag noch. Tschüss.
Was denn? Möchtest du nicht mein Handgepäck sein?
Nein.
Okay. Ich sag mal so, ich glaube nicht, dass wir uns das, sollte dieser nicht noch eine Staffel machen, kann ich es mir vielleicht nicht leisten, in Zürich zu brunchen.
Aber du kennst, ach so, ja.
Weil ich jetzt da eingeladen wurde.
Wenn wir ehrlich sind, kann sich das niemand leisten.
Ja, deswegen bin ich gar nicht so sauer auf die Freundin, die dauernd die versetzt, weil die kann sich das wahrscheinlich auch nicht leisten.
Beim Brunchen versetzt, jetzt habe ich das erst, ich habe verpetzt verstanden, dachte, das macht überhaupt keinen Sinn.
Mir fehlt ein bisschen Aggression, sie hätte nochmal ins Detail gehen können über lästern, wie doof die ist, wie dumm die immer guckt.
Ja, auch die andere, mit die, wo das dann plötzlich Liebe wurde mit ihrem
Papa
und so. Ja,
also das finde ich wirklich nicht besonders konsequent.
Und Shadowhunters kenne ich nicht, klingt aber nach Mystery-Quatsch.
Ja, aber wenn sie sagt, dass die Dialoge nicht so geil sind,
dann ist es was für dich.
Manu, ich mag auch gute Dialoge. Oder wenn Leute die Klappe halten. Feine Maus. Oh, mir fällt gerade eine letzte Sendung und wir haben die Hunde gar nicht dabei.
Na, Gott sei Dank.
Na, Gott sei Dank. Und mir fällt auch auf, dass ich vielleicht vergessen habe, ein Deo anzupacken eben. Ich habe Raumingen Parfum drauf, aber kein Deo. Ich rieche merkwürdig vielleicht. Naja, du musst mich lieben, wie ich bin. Wollen wir anfangen?
Ja, fangen wir doch an.
Ja, können wir fangen an. Wir haben eine Doku gesehen, die uns der Mats, oder mir hat der Mats die empfohlen. Du hast sie gleichzeitig irgendwo anders noch gesehen. Und
Netflix hat mir die empfohlen. Ja. Wie das ja inzwischen so ist. Wer empfiehlt einem die Sachen? Netflix.
Weil die man waren Freunde.
Weil man irgendwie auf diesen Startbildschirm guckt und ganz oft denkt, warum soll ich den Quatsch denn gucken? Und irgendwann guckt man's.
Mir empfiehlt Netflix nichts.
Hä? Ja, aber
wo denn? Rufen die einen an?
Wenn du auf Netflix gehst. Wenn du
Netflix, wenn ich auf Netflix gehst, gehe?
Ja, dann steht
so.
Da.
Da. Wie doof ich bin.
Ja.
What?
Und dann steht da, Stefan, hier sind unsere tollen Empfehlungen für dich. Und dann ist
ich gehe mal direkt auf meine Liste, vielleicht deswegen.
Ich habe gar keine Liste. Was denn für eine Liste?
Ne, man kann sich so einen Favoriten
machen.
Ich mache
doch keine Liste. Was bist du denn für eine?
Ich habe dich nicht gefragt. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass du dir eine Liste machst. Aber die anderen Kinder machen sich eine.
Was? Warum?
Und weißt du, was richtig nervig ist an der Liste, ist, dass Netflix die Reihenfolge immer ändert. Immer so, das kommt jetzt nach unten, was eben oben war. Und wenn man aber eine Serie gerade sieht, ich finde spätestens dann, also ich glaube, die machen das, um durchzumischen, damit einem wieder auffällt, was auf der Liste wäre. Aber die Sachen, die man gerade aktuell sieht, immer in den 40 anderen Dingern zu verstecken, sodass ich erst 10 Minuten lang suchen muss, wo das ist, finde ich nicht schön.
Aber Netflix. Es gibt auf dieser Startseite auch sowas, das heißt Continue Watching, wo steht weitergucken, was du schon angefangen hast. Da musst du gar nicht in deine Liste gehen.
Ich liebe meine Liste. Ich liebe Listen im Allgemeinen.
Ja, aber
und
wenn
ich
du
will
in deiner Liste nicht die
angucken.
Sachen findest, die du schon angefangen hast.
Ja, aber
hast.
Dann kann Netflix es doch ändern. Wie viel zu viel ist das denn verlangt? Gerade angesichts der neuen Datenschutzverordnung. Grundverordnung. Grundverordnung?
DSGVO.
Ja, ich weiß.
Ja.
Oh, süß. Oh, das wäre voll toll gewesen, wenn wir jetzt noch die Finger hochgehoben und so mitgezählt. Oh, ja. Evil Genius auf Netflix. True Crime.
Ich versuche das mal zu erklären. Es ist so eine True-Crime-Geschichte. Es geht um einen spektakulären Banküberfall 2003 in einem Örtchen namens Erie in Pennsylvania, wo ein Pizzabote in die Bank kam. Das Übliche im Sinne von, reicht so ein Zettel rüber, geben Sie mir $250,000, sonst geht hier alles in die Luft. Das ein bisschen Ungewöhnliche war, dass er halt nicht mit so einer Pistole, in Wahrheit war er auch bewaffnet, aber vor allem hat er halt um den Hals geschnallt so eine Bombe. Und dann bekam er ein paar tausend Dollar, nicht so viel, wie er eigentlich haben wollte, und ging dann raus. Die Polizei war schnell da und er saß dann im Grunde auf der Straße davor und sagte so, scheiße, ich habe hier so eine Bombe und die tickt und ich glaube, die geht gleich hoch. Und die Polizisten alle so, what? Und ich sollte es jetzt gar nicht so lustig erzählen, weil die Bombe geht dann hoch.
Und alle Polizisten so, what?
Also tatsächlich ist die Bombe dann explodiert und der Mann war tot. Und das ist die Geschichte, eigentlich rauszufinden, wer steckt hinter diesem Banküberfall. Die Geschichte wird, die ist so schon krass, vor allem, weil es halt auch gefilmt wurde, weil dann irgendwie wohl gleich die Kamerateams irgendwie dabei waren. Dieser Typ hatte detaillierte Instruktionen, was er machen musste, nachdem er das Geld von der Bank geholt hat. Er hätte so eine Art Schnitzeljagd machen müssen, wo er dann den Code kriegt, wo er dann diese Bombe selbst entschärfen hätte können.
Eine sehr detaillierte, überhaupt das sämtliche Kommunikation von den, wer immer es war, sehr, sehr viel Kommunikation, ungewöhnlich genau. Viel Schrift, ungewöhnlich viel Anweisungen und so.
Das an sich war schon krass und dann passieren viele merkwürdige Dinge. Eine Woche später oder so stirbt ein Kollege von ihm, der auch bei diesem Pizzaladen gearbeitet hat. Etwas später, ich weiß gar nicht, einen Monat oder so später, ruft jemand an, sagt übrigens, ich habe hier in der Gefriertruhe die Leiche von dem Freund von meiner langjährigen Bekannten. Wenn ihr die vielleicht mal abholen könntet. Und es stellt sich raus, das ist in unmittelbarer Nähe von dem Ort, wo dieser Pizzabote hinbestellt wurde und offensichtlich diese Bombe bekam. Und es ist nicht das ganz große Rätsel, wer es war, weil man relativ schnell ahnt, wer so beteiligt war irgendwie an diesem
Verbrechen. Es gibt so zwei Haupt... Ich weiß nicht, ob wir zu viel dafür, dass sie nur vier Folgen hat, ob man ein bisschen zu viel erzählt.
Also naja, da die Sendung schon... Also das heißt schon Evil Genius und da es tatsächlich eine Frau gibt, auf die sich das bezieht, kann man schon irgendwie davon ausgehen. Also es geht einerseits irgendwie sehr darum, war die es wirklich, diese Frau, die irgendwie sehr, sehr da involviert ist, wo ganz, ganz viel dafür spricht, dass sie sehr, sehr viel damit zu tun hat. Und es gibt aber eigentlich noch diese, ich finde, das ist gar nicht so das große Mysterium.
Ich gebe ihr einen Namen. Ja. Marjorie Deal ist die.
Genau.
Manisch depressiv, sehr intelligent, einige tote Männer in der Vergangenheit.
Ja.
Und ihr Buddy oder Freund oder Lover, Bill, wie ist er, dessen Namen
habe ich nicht aufgeschrieben. Ich habe ihn mir aufgeschrieben, Bill Rothstein. Und also ja, es geht so ein bisschen darum, in welchem Maße die wirklich beteiligt sind. Und vor allem geht es aber darum, und am Anfang, finde ich, versteht man das noch gar nicht so sehr, ob dieser Pizzabote da nur das Opfer ist, der tatsächlich dahingestellt wurde und diese Bombe bekommt und dann stirbt, oder ob der eigentlich Täter oder Mittäter ist.
Auch weil der relativ entspannt, verwirrenderweise, diese Kameraaufnahmen aus der Bank, der nimmt sich dann noch einen Lolli und der ist relativ cool dafür, dass er eine Bombe um sich hat. Da ist dann die Frage, ob er vielleicht bis zum Schluss nicht wusste, dass sie tatsächlich scharf ist oder nicht. Ja. Und dann geht es im Grunde vier Folgen lang darum, rauszufriemeln. War Marjorie Deal das, war Rothstein das, waren die das zusammen? Genau. Hat der Pizzabote damit was zu tun oder nicht?
Einer der Miterzähler dieser ganzen Geschichte ist jemand, der seit damals ein bisschen besessen ist mit diesem Fall, der auch dann so eine lange Beziehung aufgebaut hat zu dieser, ich sag jetzt einfach mal, Verrückten, weil sie so halt natürlich auch dargestellt wird. Und das ist so ein Vierteiler in diesem klassischen True-Crime-Genre, wovon wir schon einiges gesehen haben. Und wie fandst du es denn?
Du wirst überrascht sein, relativ egal.
Überrascht.
Gut. Weil wir sprachen kurz, ich hatte noch nicht angefangen, du hattest schon angefangen, du warst vollkommen verstört, vermutlich von der auch mitgefilmten, Gott sei Dank nicht richtig gezeigten, das weiß ich, der Doku hoch anzurechnen. Es wird mitgefilmt, wie der Mann explodiert, das ist übrigens gar nicht so wahnsinnig blutig tatsächlich, aber es wird rechtzeitig vorher rausgeschnitten, was ich angenehm finde, das müsste man nicht machen. Übrigens eine Produktion von den Duplass-Brüdern, meine Mumblecore-Buddies.
Und die Wild Country gemacht haben über
Backwaren. Genau. Und ich bin recht enttäuscht. Du hattest gesagt, ich glaube, du meintest dann die gruselige Explosion. Ich habe aber schon eine Menge gesehen in meinem Leben, war davon jetzt, so hart es klingt, nicht so krass beeindruckt. Und ansonsten kriegt es mich, wenn ich ganz ehrlich bin, so gut wie nicht. Und ich habe versucht, drüber nachzudenken, warum. Die ist grundsätzlich, glaube ich, nicht schlecht. Es hat alles, was so eine True-Crime-Geschichte hat. Außer, und ich glaube, daran hapert, ich kann niemanden leiden. Und ich glaube, ich muss immer irgendjemanden leiden können. Bei Wild Wild Country hatte ich zumindest ein grundsätzliches Verständnis für diese Sekte oder auch für diese verrückte Frau. Man hat die immer so ein Teil lieb. Ich glaube, ich muss irgendjemand immer ein Teil lieb finden oder ich muss es wirklich unfassbar spannend finden und überhaupt nicht erwarten können, wer es jetzt war. Dadurch, dass wir irgendwie da aber schon zwei Verdächtige haben, die es in irgendeiner Form auf jeden Fall irgendwie waren und das wird auch wie ganz oft nicht so final gelöst, weil...
alle tot, muss man auch...
Ja, also das kommt
fast
dann,
alle, aber die Hauptverdächtigen...
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen wollte, aber...
Ach so. Ja, Aber naja, hat gar nichts mit dem insofern ist es gar kein
Spoiler. Doch, ich finde schon, weil das macht es dann immer so ein bisschen ärgerlich, wenn Leute sterben, weil man dann die Wahrheit nie richtig rausfinden können würde. Und so denkt man immer noch, bei Making Murderer weißt du immer noch nicht, vielleicht kann der jetzt nochmal in Revision gehen oder so. Also wir haben ja ein paar Sachen zusammen gesehen. Die Sache mit der Nonne, vergessen wie das heißt.
Ja.
Making a Murderer, was wir nicht besprochen haben, aber geliebt haben.
Ja.
Wild Wild Country. Und das hinterlässt mich einfach leidenschaftslos. Ich kann die verrückte Frau, Hauptfigur, nicht leiden. Ich glaube niemanden so richtig. Ich finde es nicht spektakulär genug. Das klingt so ein bisschen hart, aber ich... Im Vergleich die Sache mit der Nonne, das war so ein Riesending mit sexuellem Missbrauch und so unglaublich und so hart, dass man so emotional mit drin ist und die ganze Zeit den Kopf schüttelt und denkt, das krass, das kann doch nicht sein, wie schlimm. Und klar, der Mann muss nicht notgedrungen mit einer Bombe hochfliegen. Dessen Leben wäre auch schöner gewesen, wenn das nicht passiert wäre.
Wenn es nicht zu Ende gewesen wäre.
Ja, aber mir tut der schon leid und klar, es ist krass, aber ansonsten passiert nicht. Ich weiß nicht, es passiert nicht.
Hast du es zu Ende geguckt?
Ja, ja, klar. Okay. Nee, weil ich dachte, irgendwann kommt noch was.
Naja, nein, ich will dir gar nicht wirklich widersprechen. Ich finde nur, am Schluss geben sie sich ein bisschen Mühe nochmal, dass man auch nochmal mehr merkt, dass sie versuchen, diesem Mann gerecht zu werden, dem Opfer.
Ja.
Und es gibt hier kurz vor Schluss noch eine Person, die dann nochmal sehr viel erzählt, die man, finde ich, ein bisschen leiden kann. Die Frau.
Sag kurz nochmal wen? Die beste Freundin von der Frau? Nee, wen?
Sind so die viele Prostituierte, Frauen? Die am die so, kurz ja. vor Schluss schon nochmal ja, ja, eine Menge, die, ja. nochmal dem neuen Spin gibt. Aber, nee, mir ging es endlich, ich finde den Fall schon spektakulär. Aber das Problem ist halt, dass der Fall an sich erstmal so krass ist mit dieser Schnitzeljagd. Es kommen am Ende.
Vielleicht das, weil das wird nicht geklärt. Du hast schon recht, es kommt doch dann raus, dass diese Schnitzeljagd gar nicht, falls ich das jetzt auch gespoilere, was soll's, die war so kompliziert, dass man unter keinen Umständen die hätte schaffen können. Und da fragt man sich, und die ganzen Details, da fragt man sich schon, warum? Was sollte das? Aber es wird halt nicht geklärt.
Ja, aber es ist auch das Problem, dass im Mittelpunkt stehen diese zwei Figuren, von den beiden, die beide auch irgendwie verdächtig sind, unterschiedlichem Maße, und über die beide dann auch so schnell gesagt wird, die sind nicht normal und die sind irgendwie verrückt. Sie ist Marjorie, ist manisch-depressiv. Und das Problem ist, es wird so ganz viel erzählt und teilweise sieht man es auch, wie merkwürdig die sind und die sich verhalten. Die beiden haben auch so eine wohl sehr ungesunde Beziehung zueinander. Mhm. Und man kommt da aber nicht hinter. Es sitzen dann auch so einzelne Leute, sitzen vor der Kamera und erzählen, dass Marjorie früher, also wie intelligent die ist, wie toll die ist, auch wie begabt. Und offensichtlich steckt dahinter auch so eine Geschichte von einer Krankheit, die einfach nicht richtig behandelt wurde.
Ja.
Aber das Problem ist, dass die ist irgendwie faszinierend als Figur, aber man kann trotzdem nicht da rein. Ich glaube, mir fehlt gar nicht so sehr, dass der Fall gelöst wird, sondern dass man so eine Ahnung hat, was könnte denn der Antrieb gewesen sein. Mhm. Ja, die kommen am Ende auch auf ein Motiv und so, aber dass man wirklich verstehen könnte, was ist mit dieser Frau passiert.
Ja, es menschelt überhaupt nicht ausreichend, finde ich.
Nee.
Und ich bin auch nicht, also vielleicht bin ich da zu PC, aber die ist ja tatsächlich ganz offensichtlich verrückt im Gemeinen. Also bipolar oder na, verrückt darf man ja bestimmt nicht sagen. Oder manisch-depressiv. Das Ding dann Evil Genius zu nennen, das finde ich auch. Und ich meine, es ist ein bisschen schwer. Du kannst bei jedem Serienmörder, Massenmörder im Grunde davon ausgehen, dass die irgendeine Störung haben. Deswegen hat man die nicht lieb. Deswegen muss man nicht noch lieber zu denen sein. Aber wenn doch von Anfang an das so erzählt wird, dass die verrückt ist oder psychisch krank, warum musst du das Ding Evil Genius nennen, wenn es dann auch eine Krankheit ist?
Es hat auch so was Perfides, weil das ist aus einem Zitat von ihr. Sie sagt in einem dieser Interviews, I'm not an evil genius. Das ist schon, also wie gesagt, also man muss da, ich glaube auch, man muss jetzt kein Mitleid mit ihr haben, aber man kann als Zuschauer schon sagen so, Moment mal, ist das eigentlich trotzdem in Ordnung.
Aber so ist es eben doch nicht erzählt, sonst wird immer wieder gesagt, sie sagt es leider auch selber dauernd im Zuge ihrer Verteidigung, das finde ich dann auch so ein bisschen, Püppi, du machst es einem aber auch schwer, dich richtig krank zu finden, wenn du dann doch so Mastermind bist, dass du mir als Zuschauer erzählst, wir dürfen alle nicht vergessen, ich bin verrückt. Dann weiß man, also ich meine, Glauben ist so eine Frage. Irrerweise finde ich ihn, Bill Rothstein, UTH, muss ich dran arbeiten, geiler, weil der so auf eine andere Art verrückter ist. Der ist so unfassbar von sich selber eingenommen. Der spricht immer Französisch mit den Kameramännern. Du weißt, ey, keiner versteht das hier. Der ist so der findet sich selber, weil vielleicht ist das so was Narzisstisches und das fand ich faszinierend, wie krass der ist.
Aber an der Stelle, aber das haben die auch leider nicht so richtig erkundet, an der Stelle ist auch krass, wie die Polizisten ihm auf den Leim gehen. Es gibt so eine Führung, das ist jetzt nicht wirklich gespoilert, eine Führung von ihm durchs Haus, von diesem Bill Rothstein. Da ist schon klar, da ist ein Mord passiert. Niemand weiß, wer es jetzt wirklich war und so, aber da ist irgendein Mord passiert. Und die Polizisten sind so ganz begeistert, wie ihnen das alles zeigt und sowas. Und am Ende dieser Führung sagt einer der Polizisten zu ihm, good job. Und Bill Rothstein selber ist derjenige, der dann sagt, naja gut, ich habe jetzt selber, er hatte zugegeben, dass er selber beteiligt war, daran die Leiche zu verstecken. So viel war schon mal klar.
Not that much of a good job.
Und an der Stelle könnte man jetzt auch ein großes Fass aufmachen, wie so eigentlich so ein Typ, der auch in irgendeiner Weise gestört ist und der auf jeden Fall krass verdächtig ist, warum der damit durchkommt.
Wobei ich nicht sicher bin, ich erinnere mich daran und fand es richtig geil. Also ich fand geil, dass der, wie das endete, der ist die ganze, also diese Hausführung, da, auch dass der Polizist good job sagte. Ich glaube, dass das eher so ein, ist trotzdem lustig, ist auch lustig und verrückt, weil er das dann revidiert, aber ich glaube, das ist ein typisches amerikanisches Ding, Leute immer so zu versichern, damit sie noch mehr zeigen, noch besser sind, good job, buddy.
Glaube ich an der Stelle gar nicht, weil die haben ja auch dann sofort bestätigt, dass er unschuldig ist. Ich glaube wirklich, dass die ihm komplett auf den Leim gegangen sind.
Der ist auf jeden Fall irre, auf eine interessante Art irre, weil man ihm beim Manipulieren auch zusehen kann, was bedeutet, dass das gar nicht so gut macht, finde ich. Oder vielleicht bin ich ein bisschen schlauer als die anderen Kinder. Ich finde, man sieht ihm deutlich an, wann er wie mit Menschen die manipuliert. Aber das ist eben trotzdem auch das Frustrierende. Das ist immer so ein Fall von he said, she said. Beide sagen, nein, der andere war es unterm Strich. Und dann denke ich ja, okay, aber kann jetzt jemand anders aufklären, weil sonst dann muss ich es mir nicht vier Folgen lang angucken, wenn am Ende auch immer nur he said, she said stattfindet.
Ja, ich glaube, das ist nicht mein größeres Problem mit der Geschichte. Wir sind uns im Grunde einig. Ich glaube, ein Problem ist auch die Art, wie sie es erzählen, weil du kriegst am Anfang so ganz viele Nebenstränge schon so angedeutet, wo du denkst, warum ist das jetzt relevant? Da kommt relativ früh kommt so ein Hinweis auf die Prostituierten. Es kommt am Anfang, habe ich überhaupt nicht kapiert, warum die da alle drüber reden, so über dieses Kompetenzgerangel, was man ja tatsächlich aus amerikanischen Krimis immer kennt, dass das FBI sagt, Moment mal, das ist jetzt unser Fall und die örtliche Polizei, aber wir waren hier gerade. Und am Anfang wird das alles mal kurz angetippt und ich weiß noch, dass ich da dachte, wirklich, warum soll ich mir jetzt von 10 Polizisten erzählen lassen, wie genau die sich gestritten haben, was ein Fall das ist. Und in Folge 4 kriegt man dann so ein bisschen raus, warum das eine Rolle gespielt hat. Aber bis dahin ist das alles irgendwie durcheinander.
Ja.
Och, das bist du doch sonst, die ans Mikro stößt.
Ich halte jetzt Abstand. Jetzt gerade braucht es auch ganz dringend einen Popschutz. Noch nie mal ein Popschutz, so wichtig fürs Equipment wie dieser Tage.
Also mein Urteil ist, man kann das irgendwie weggucken, es ist auch faszinierend. Ich finde den Fall durchaus krasser, glaube ich, als du. Auch noch nur das kleine Detail, dass nachdem diese Bombe explodiert ist, hatten die Angst, ob das Ding immer noch scharf ist, wussten nicht, wie sie das von dem Hals von der Leiche dann abkriegen sollten und haben ihm dann den Kopf abgeschnitten.
Das war eine große Aufregung in der Doku und ich fand es überhaupt nicht schlimm. Ist das Teil von pathologischem oder wie heißt das? Ich meine, da ist, wie soll man das sonst, was willst du das machen? Abkuscheln? Der Typ hat einfach schweres Metall um sich. Und wenn tatsächlich die Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Typ, der die Autopsie macht, in die Luft fliegt, dann muss man dem den Kopf abschneiden. Die haben extra was ganz süß und noch gesagt, die hätten es wirklich mit so viel Liebe, nicht Liebe, sondern Feingefühl. Ja, aber Mann, der Mann ist in die Luft geflogen. What difference does it make? Und
naja, wenn du nicht weißt,
ob es scharf ist, was denn, dann, naja.
Ja,
was macht man dann?
Ich bin mir nicht so sicher. Ich will auf jeden Fall ja nur sagen, ich finde den Fall schon nicht so, naja, aber,
Er kriegt mich vom Fall her nicht genug und dann kriegt er mich auch emotional nicht genug. Ich fand es nicht schlimm, aber ich fand es richtig nicht besonders gut. Also ich habe nur deswegen 4 Folgen zu Ende geguckt, weil ich dachte, passiert noch was und weil es nur 4 Folgen waren. Ich glaube, ich hätte dann nicht 6.
Man kann es einfach wegbingen, aber
ja, aber dann kann man auch coolere Sachen wegbingen.
Es lässt einen nicht befriedigt zurück und es lässt einen auch nicht gut unbefriedigt zurück. Making a Murder ließ einen furchtbar unbefriedigt zurück.
Wie geht's da weiter endlich eigentlich? Ist der nicht in seine 18. Revision gegangen?
Ja.
Also irgendwas war da. Hoffentlich machen die noch was.
Ja.
Ah ja.
Ja, also gut. Nicht so richtig eine Empfehlung.
Nicht so richtig. Dann haben wir, warum haben wir Patrick Melrose geguckt? Weil Frank das uns empfohlen hat oder hattest du das auch
irgendwann? Du bist damit angekommen. Ich hatte da nichts.
Ja, unser toller Freund Frank, der auch schon mal im Podcast war, spricht ab und zu Empfehlungen aus für mich, die ich manchmal nicht weitergebe. Und eins davon war Patrick Melrose, startet auf Sky heute. Ist heute Morgen? Heute ist Morgen.
Ich glaube, heute ist Morgen.
Ja, heute. Es sind... Mist, vergessen. 5 Folgen. mit dem, und das war der einzige Grund für mich, das zu sehen, erstmal mit dem unfassbar tollen Benedict Cumberbatch. Ich bin ja einer, seine Fans nennen sich ja Cumberbitches, die Cumberbitches, und ich sagte, wie es ist, ich bin eine Cumberbitch. Aus irgendeinem Grund finde ich ihn hot. Und ich weiß, wie alle anderen Menschen auf der Welt, dass der rein nüchtern betrachtet, überhaupt nicht schön ist. Alles an dem macht keinen Sinn. Alles spricht dagegen, ein heißer Typ zu sein. Der hat kein Kind, der hat komische Haut, der und so weiter. Hat es seit Sherlock, finde ich den unfassbar heiß.
Kein Kind, da muss man drauf achten.
Ja, und ich glaube, ich mochte diesen Evil Genius Teil, den der bei Sherlock, dieses Verdrogte, dieses verrückte, schlaue, ich glaube, das macht so sexy. Und boy, hat der bei Patrick Melrose seine Rolle gefunden.
Jetzt hast du schon.
Ich versuch's, okay. Nee, ich versuch's mal zusammen zu fassen. Die Geschichte dreht sich im Grunde um, fängt 1982 an, was mir übrigens die ganze erste Folge nicht klar war, dass es 1982 ist. Hast du das gemerkt?
Ja, weil es groß eingeblendet ist am Anfang.
Ach, gucke, das da war... so. Es geht um Benedict Cumberbatch, der Patrick Melrose spielt. Der erhält einen Anruf, dass sein Vater gestorben ist. Er fliegt nach New York, um die Überreste seines Vaters einzusammeln. Das ist im Grunde erstmal die erste Folge. Gleichzeitig ist Patrick Melrose wohl hart auf Drogen, und zwar auf allen, die es gibt. Und er nutzt, das scheint ganz sinnvoll zu sein, seine Reise nach New York für einen kalten Entzug. Denn warum auch nicht? Man ist ja in einem Flugzeug ganz lange. Was kann schon passieren? Und im Grunde dreht sich diese ganze erste Folge, ist das eigentlich nur, sag mal nicht Spoiler, aber ich glaube, das ist noch nicht gespoilert.
Wie soll ich das denn
sagen? Nee, na, währenddessen, dass du zwischendurch das Tütata machst oder okay. So. Im Grunde ist diese ganze erste Folge ein einziger harter Drogentrip Schrägstrich Entzug.
Was soll denn daran gespoilert sein?
Naja, weiß ich nicht. Aber
das ist halt der Inhalt der ersten Folge, aber dann ist ja nichts gespoilert. Es passiert
tatsächlich, naja gut, nicht mehr als das. Benedict Cumberbatch hat einen harten, harten Entzug, den der fantastisch spielt. Ach, ich darf noch nicht judgen vielleicht. Den er spielt auf irgendeine gute Weise. Was?
Es ist nicht ein... Ach so, ich würde jetzt inhaltlich widersprechen kurz. Es ist nicht ein einziger Entzug, sondern es ist ein einziger Drogentrip.
Nee, es ist beides. Aber er fängt ja an mit dem Entzug.
Ja, den
er
auch, naja,
ich habe Schrägstrich gesagt. Okay. Ich habe gesagt, beides. Es ist tatsächlich das erste Drittel oder so, der Versuch, von diesen harten Drogen mal eben so runterzukommen, was tolle Bilder und Spielerei nach sich zieht. Dann gibt er relativ schnell, was mir gut gefällt, weil genauso bin ich, auf. Und sagt, ach, come on. Und ballert sich mit Zeug vor. Und mehr passiert nicht. Die ganze erste Folge nicht. Und dann, um es jetzt mal trotzdem noch grob zu sagen, worum es geht, es wird klar, dass er über den Tod seines Vaters nicht besonders traurig ist. Und in der zweiten Folge, die ist dann wiederum eine gesamte Rückblende ins Jahr 1967, glaube ich, in die Kindheit von Patrick Melrose, wird klar gemacht und erzählt, warum er seinen Vater so hasst und auch warum er der verrückte, exzentrische, drogensüchtige Typ ist, der er jetzt ist. Und da spielt ganz fies im großen Stile Missbrauch, sowohl sexuell als auch psychisch, als auch rein körperlich eine Rolle. Und das ist die zweite Folge. Und inhaltlich habe ich jetzt, glaube ich, erstmal nicht viel. Ne? Du weißt sicherlich noch, dass das eigentlich basiert auf einer, sag du mal, das habe ich vergessen, mir aufzuschreiben, auf einer Reihe von Geschichten, von Kurzgeschichten.
Von Romanen von Edward St. Aubyn. Und die sind auch semi-autobiografisch. Also er ist im Grunde Patrick Melrose. Das ist wohl auch nicht sehr, also klar, es ist fiktionalisiert, aber die Geschichte mit dem Missbrauch, mit dem, man muss vielleicht noch sagen, dass er aus einer ganz reichen Oberklassenfamilie kommt. Der Vater ist wiederum von seinem Vater ganz schlimm behandelt worden.
Ja, das ist ja immer so.
Hatte dann noch so die große Demütigung, dass er dann plötzlich, also sein Vater, kein Geld mehr hatte und dann eine reiche Amerikanerin geheiratet hat, die jetzt in einer furchtbaren Beziehung miteinander leben. Ja. Und die Mutter ist auch ganz furchtbar zu dem Sohn. Und ja.
Ich darf es noch nicht sagen, weil ich die Zusammenfassung gemacht habe, aber ich möchte gleich unbedingt, wie findest du es?
Ich kann es mir noch gar nicht. Okay, ich bin so gespannt, wie du es. Ja.
Lass mich.
Mich hat die erste Folge wirklich weggehauen, weil es so toll ist. Und das ist eigentlich so unwahrscheinlich, dass ich das finde, weil ich mit Drogen nichts anfangen kann. Also, wenn wir jetzt mal Alkohol weglassen, ich habe wirklich keine Drogenerfahrung, ich habe auch kein besonderes Interesse daran. Ich glaube eigentlich auch, es gibt genug Filme, die schon erzählen, wie so ein Drogentrip ist. Und so habe ich das, glaube ich, noch nie gesehen, und es hat mir auch so gut gefallen. Und zwar auf so eine merkwürdige Art, weil man gleichzeitig sieht, wie destruktiv das ist und wie schlimm. und es gleichzeitig so viel Spaß macht. Es ist so lustig. Die erste Folge ist auch zum ganz großen Teil Comedy.
Lass uns vielleicht erst bei der ersten, lass uns die getrennt besprechen, die erste und die zweite Folge, weil die so unterschiedlich sind.
Ich finde es wahnsinnig lustig.
Ja, er führt immer so Selbstgespräche, das darf man, oder mit seiner imaginären Nanny oder so, der redet auch viel mit sich selbst, mit Gegenständen.
Aber es hat auch so viel körperliche Comedy. Es ist auf allen Ebenen lustig. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es jetzt gar nicht verharmlost, wie schlimm destruktiv das ist. Und er macht noch, versucht sich das Leben zu nehmen und sowas. Und es ist so, es hat mich sofort so reingezogen in die Geschichte und hat mir so viel Spaß gemacht, das zu gucken. Wir reden jetzt mal nur von der ersten Folge. Ja. Und es ist, ich will gleich auf dazu auch kurz sagen können, wie es dir gefällt.
Alles gut.
Es ist auf eine Art, und das könnte ganz eklig sein, ist es auch wirklich was, also Benedict Cumberbatch hatte vor Jahren schon mal gesagt, dass er diese Rolle unbedingt spielen will. Und du siehst das auch, dass er, die erste Folge ist im Grunde auch nur so ein Showreel. Benedict Cumberbatch zeigt, wie geil er ist und wie geil er spielen kann. Und das könnte eklig sein, weil das ist auch furchtbar eitel, aber es ist
aber
so
draufgeschissen,
es ist so.
Der hat bei Sherlock so damit angefangen, was tatsächlich, finde ich, eine Vorstufe davon ist, denn Sherlock in seiner Interpretation war ja auch total drogensüchtig und und
auch in der Originalinterpretation,
Ich finde es auch, es ist inhaltlich ein bisschen wie bei dir vielleicht noch schlimmer, überhaupt nicht meins. Mich interessieren Drogen nicht, ich will das nicht sehen, mich interessieren Trips nicht, aber alter Falter, hat mich das weggezimmert. Also es ist ja wirklich ein einziger Trip, es ist nur anstrengend. In der ersten Folge passiert eigentlich nichts außer Drogen. Der redet mit sich selber, der zwölf zig Frauen, die er hat, er spielt es unfassbar toll, das ist mega gut gefilmt. Also ich war die ganze Zeit so hin und her gerissen, weil ich irgendwann merkte, alles klar, hier wird nicht mehr passieren, zumindest nicht in der Folge. Und dennoch wollte ich das sehen und das ist auch so toll. Es gibt einen Moment, der mich ganz doll berührt hat. Der ist toll gefilmt und ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist oder ob die sich sehr viel Mühe dafür geben, dass das passiert. Im letzten Drittel, glaube ich, steht er vor dem Sarg seines Vaters, der ist geschlossen und kloppt da so drauf. Kloppt mit dem Kopf, glaube ich, drauf oder legt den Kopf drauf und du siehst, es ist von der Seite gefilmt, wie aus der Entfernung eine Träne runterfällt. Mhm. Winzig kleines Ding. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein glücklicher Zufall war. Also, dass vielleicht der Benedikt tatsächlich geweint hat. Aber das zu sehen, dass in dieser gewaltigen Bewegung, dass du raufhaust, das ist alles so im Schatten. Wie heißt denn das, wenn mit Gegenlicht oder so? Du siehst auch sein Gesicht nicht, aber du siehst, dass sein Schluck Wasser rausfällt. Das finde ich toll. Und es ist so verrückt und so tatsächlich witzig. Mhm. Und ich wette, das hat auch mit Benedict Cumberbatch zu tun, weil der ist auch sehr witzig, wenn man den in Interviews sieht. Und
aber es ist auch drauf angelegt. Also es ist jetzt
sowieso auch, aber er macht es halt auch toll. Der ist die ganze Zeit so irrefahrig, wie man wahrscheinlich ist, wenn man auf whatever ist. Genau, redet permanent mit Fernsehern und seiner Nanny und sich selber und macht Witze über sich selber. Ich bin so ins Schwitzen gekommen beim Gucken. Das ist tatsächlich toll.
Es hat so viele Sachen, die man jetzt auch, man könnte jetzt nacherzählen. Es gibt so einmal das, wo er parallel eine Geschichte erzählt, die sein Vater immer erzählt hat. Eine krasse Geschichte über seinen Vater, wo die irgendwo in Indien oder was waren und da hatte, oder in Afrika. Und irgendein Mitglied der Reisegesellschaft hatte Tollwut und dann haben sie ihn so, muss ich jetzt auch nicht nacherzählen.
Nee, mach auch nicht.
Es wird so parallel erzählt, Benedict Cumberbatch, also die Geschichte mit seinem Vater und das wird so hin und her geschnitten. Das ist jetzt als Idee nicht wahnsinnig originell, aber es ist so perfekt, wie das ineinander übergeht und wie du auch gleichzeitig siehst, dass er zwar seinen Vater hasst, aber wie ähnlich er ihm auch ist.
Ja.
Edward Berger ist der Name des Regisseurs, ein deutscher Regisseur, hat auch gedreht 3 Folgen von The Terror, hat gedreht Deutschland 83, hat angefangen in Deutschland mit Kriminaldauerdienst, dem von mir heiß und innig geliebten, und Tatort und sowas. Also deutscher Regisseur, ich weiß, kann ich dieses Wort jetzt einmal richtig aussprechen?
Regisseur. Die Frau mit dem Sprachfehler kann das.
Versuche ich denn zu sagen? Der ist jedenfalls, der ist fantastisch. Warum ist der nicht auf den Titelseiten aller deutschen Magazine, wenn ein deutscher...
Vielleicht kommt es jetzt.
Es ist großartig. Sollen wir jetzt über Folge 2 reden?
Ja, weil das ist nämlich ganz irre, weil auch die einen komplett überrascht. Man weiß nach der ersten Folge überhaupt nicht, wie soll das weitergehen. Von mir aus gucke ich mir auch 5 Folgen Drogentrip an. Das ist so geil, ich würde es machen. Und die zweite Folge ändert im Ton komplett alles. Ist also Rückblende mit einem fantastischen Kinderschauspieler, finde ich. Ich hätte weinen können, nur wenn man dem ins Gesicht sieht. Also bei den Cumberbatch gespielt im Alter von 10, 8, 9, 10. Von, ich kenne den Jungen nicht, aber der ist grandios.
Benedict Cumberbatch kommt quasi nicht vor in der Folge.
Genau, zweimal in einer kurzen Vorausschau. Aber
wo ich gerade dachte, die ganze Serie ist eigentlich nur eine Ausrede für Benedict Cumberbatch zu zeigen, wie geil er ist. Und dann guckst du Folge 2 nicht drin.
Nee, außer der kleine Junge, der auch total geil ist. Ja. Und auch das ist so ein bisschen wie CSI New York und Miami. Die Lichtstimmung ist eine ganz andere. Mhm. Die erste Folge ist in New York, spielt in New York, ist super kalt, blau-grau. Die zweite spielt, vergessen wo, irgendwo, wo es warm ist.
Im Süden von Frankreich.
Süden Frankreichs, alles hat schöne, warme, gelbe Töne und zeigt im Grunde einfach nur einen Ausschnitt aus seiner Kindheit. Die schlimme Ehe, der schlimme Missbrauch, und es zieht mir auf eine ganz andere Art wieder die Schuhe aus, weil das so unglaublich traurig, bedrückend, berührend ist, aber so toll, dass man die ganze Zeit, ungelogen, ich hatte einen Moment, wo ich weinen wollte, und zwar sowohl, weil mich das so berührt hat, als auch aus so einer komischen Form von Befriedigung. Weißt du, was ich meine? Dass das so schön, so gut ist. Ich fand es gab so einen Moment, ich wollte weinen, weil es mich traurig gemacht hat und weil ich das so toll dargestellt fand. Es ist so bedrückend, so bedrückend.
Es ist auch wieder nur, es spielt nur innerhalb von 24 Stunden.
Genau.
Es kommen Leute dazu Besuch, die leben da unten in Frankreich. Der Vater ist ein furchtbarer Sadist. Die Mutter hat sich komplett geflüchtet in irgendeine Tablettensucht und hat im Grunde auch versucht, so gelegentlich nochmal eine gute Mutter zu sein, aber eigentlich kann sie es nicht und hat sie es auch völlig aufgegeben. Alle lassen diesen Jungen furchtbar allein. Zwischendurch gibt es so Szenen, die dann aber auch wieder so toll sind, wo dann die Mutter und ihre amerikanische Freundin mit dem Cadillac durch die Gegend fahren. Es ist eigentlich so ein Kostümfest, aber das klingt jetzt so negativ, wenn ich das sage. Aber die haben auch da wieder in diesem ganzen brutalen Trüben so Comedy-Momente, Momente, wo es einfach Spaß macht, denen zuzusehen. Auch diesen überwiegend furchtbaren Figuren, wie die einfach geil da im Stil der, was immer das dann ist, Ende der 60er, die High Society sich in Südfrankreich dann da anziehen, mit dem Cadillac rumfahren und einfach so geil auch aussehen, die absurdesten Brillen haben.
So hat man damals ausgesehen, du musst es wissen.
Ja, stimmt. Ich muss mal gucken, ob ich die Brille noch habe von damals.
Hat deine Mutter solche Sachen angezogen?
Nein, solche Sachen glaube ich nicht.
Naja, die sind ja nicht verrückt gekleidet, die haben halt einfach Kleider den 60ern
an. Ja, aber schon so Kleider von den reichen Angeberfrauen, die mit dem Cadillac rumfahren. Meine Mutter ist ja nicht mit dem Cadillac rumgefahren.
Ja, aber die hat sich dann die günstige Variante von C&A gekauft.
Das müsste ich sie mal fragen.
Ich habe ja auch nur H&M an und sehe aus wie 1000 Bugs. Bugs. Ich sehe aus wie 1000 Ameisen. Entschuldigung. Yeah. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir zu viel, weil wir so geflasht sind, zu viel Inhaltliches erzählen, dass die Leute nicht mehr sehen können. Ich würde gerne aber eine Sache erzählen, die ich so noch nie gesehen habe. Hm? Und zwar, als tatsächlich der aktuelle sexuelle Missbrauch stattfindet, haben die das auf eine Art und Weise gelöst, die ich in meinem Leben vielleicht nie wieder vergessen kann, ehrlich gesagt. Es gibt so einen Moment, wo klar wird, dass der Vater den kleinen Benedict Cumberbatch in sein Zimmer schickt oder die zusammen in diesem Zimmer sind und er sagt, zieh die Hose aus, und dann schließt er die Tür und dann gönnen die sich sehr, sehr lange Sekunden komplette Stille. Die filmen dann also die Tür, die geschlossen wird, und filmen die und filmen die und filmen die, filmen dann den Flur und filmen den und filmen den. Und dann nochmal das Wohnzimmer. Drei Räume, komplett leer, nicht ein fucking Geräusch, nicht ein Geräusch, kein...
Man wartet ein bisschen
drauf. Ja, man wartet also ängstlich drauf, und gleichzeitig ist es noch viel schlimmer, dass nicht ein Geräusch kommt. Das ist, glaube ich, relativ unrealistisch eigentlich, weil solche Stille wäre in diesem Zimmer nicht, egal was da passiert. Man hört wirklich kein Rascheln von Klamotten, nichts. Aber das habe ich noch nie so dargestellt gesehen, und das hat mich so gekriegt. Ich finde es so fantastisch. Nichts davon ist eigentlich für mich gemacht. Nichts davon ist vom Inhalt her meins, aber alter Falter.
Ja, es gibt diesen Moment, ich finde, es gibt so einen ähnlichen Moment, nicht ganz so schlimm, wo der Vater, der übrigens gespielt wird, von Hugo Weaving, der Name sagt mir nichts.
Man kennt das Gesicht irgendwer, ne?
Ja, weißt du, wer das ist? Agent Smith aus Matrix. Dieser Agent...
Doch, das weiß ich nicht mehr, aber der hat auch noch in anderen Sachen mitgespielt. Der ist schon so ein bisschen, ist wie die härtere Variante von Dennis Quaid, finde ich. Sieht der aus wie die coolere. Und der ist irre. Ist der nicht toll?
Ja, der steht... In einer Szene guckt er oben aus dem Fenster, aus diesem Landsitz, und unten ist die französische Haushälterin oder sowas. Eigentlich eine gute Seele. Total in totaler Panik vor ihm. Und sie steht da unten mit dem teuren Geschirr auf dem Tablett und ist schon so am Zittern, dass das...
Es klappert
die ganze Zeit. Das fand ich fast ein bisschen plump. Was aber gar nicht plump ist, es gibt so eine Szene, wo du nicht mehr diese Frau siehst, sondern nur... Vielleicht sind es auch nur 10 Sekunden, aber gefühlt sehr lange den Blick in das Gesicht von dem Vater, der oben aus dem Fenster guckt, der gar nichts mehr sagt, der nur guckt.
Und es ist der
totale Terror. Und es ist ganz, ganz merkwürdig, weil du auch da denkst, jetzt passiert was. Und das Schlimme ist eigentlich, dass gar nichts passiert.
Ja. Aber weil der Typ auch fantastisch ist. Ja. Der hat so einen ganz grusigen Sex-Appeal. Ich glaube, wegen dieser Boshaftigkeit und diesem Machtding. Und der sieht auch einfach eigentlich gut aus. Der spielt es fantastisch. Man hat wirklich Angst vor dem und gleichzeitig möchte man vielleicht kurz mit ihm schlafen.
Nein, die Assoziation habe ich gar nicht.
Ich fand das mit dem Tablett nicht zu viel. Es war kurz vor zu viel, weil man sie nämlich nicht zittern sieht. Da ist nämlich sehr, sehr viel Geschirr drauf, muss man dazu sagen. Sondern man hört es nur. Man sieht zwar das Geschirr, aber sie zittert nicht wie so in so einem Comic, sondern sie hält es eigentlich nur fest und hat so eine Mini, das ist so eine Mini, also auch da haben sie, finde ich, eigentlich den Ton ganz gut getroffen.
Aber viel stärker fand ich den, wie gesagt.
Es ist so, ich finde es so schön.
Diese Szenen kommen auch wieder, man versteht so nach und nach immer, es gibt so Puzzlestücke, die dann, diese Szenen, die im Grunde wiederkommen, wenn man jetzt versteht, wo er sich drauf bezieht. Hast du die dritte noch geguckt?
Nee.
Ich finde, in der dritten wird es dann jetzt ein bisschen konventioneller, weil wir jetzt...
Muss es vielleicht auch.
Weil wir jetzt so, ich weiß gar nicht, so knapp 10 Jahre nach dem Tod von dem Vater sind, vielleicht auch nur 5 Jahre oder so. Also ein paar Jahre danach.
Ach, das geht nochmal in die Zukunft. Das geht den 80ern raus.
Genau. Ich glaube, es spielt 89 oder sowas. Und er war jetzt schon irgendwie... Nee, das brauche ich jetzt gar nicht. Aber es geht so ein bisschen darum, wie er dann jetzt sein Leben wieder zustande kriegt.
Ja.
Und es wird dann... Es spielt auch wieder nur so im Raum von im Grunde nur bei einer Party an einem Tag. Es kommen nochmal Figuren aus der Vergangenheit, die irgendwie eine Rolle spielen. Es ist immer noch gut gespielt und ich fand es so ein bisschen konventionell, weil jetzt einfach so die Teile zusammenkommen.
Aber was kannst du noch machen? Vielleicht wäre es, wenn das die dritte mit einem ganz anderen Thema auch krass wäre, vielleicht wäre es zu viel. Ich meine, mich hat das schon ganz schön kaputt gemacht.
Ich glaube, ich habe ja nichts davon gelesen, deswegen kann ich da jetzt auch nicht spoilern, aber ich glaube, dass das auf eine Art so ein Happy End hat, weil das ja die Geschichte ist von diesem, im Grunde autobiografische Geschichte von diesem Autor, der auf eine Art sein Leben irgendwie zustande, wieder auf die Beine gekriegt hat und sei es nur, dass er darüber geschrieben hat.
Weiß man ja nicht, ob der immer noch.
Doch, weiß man.
Ich will das gar
nicht wissen.
Nein. Aber wir halten fest, dass, also wir haben uns auch zu dem Thema nur SMS geschrieben, die irgend sowas waren wie, boah.
Ja, vor allem wirklich die erste, also wie es einen da reinzieht und
ich finde irre, dass es wie zwei verschiedene Kurzgeschichten sind, weil die von der Farben und von der Art so unterschiedlich sind, so gefüllt, dass es einem wehtut und so unterschiedlich. Ich finde es richtig geil. Die Leute sollen das gucken.
Ich muss eine minzige Szene noch erzählen, auch wenn das immer schief
geht. Eine
minzige Szene.
Minzig.
Auch wenn das immer schief geht, wenn ich versuche, Dialoge nachzuerzählen.
Ja, mach das nicht. Und mach das nicht.
Doch.
Weil es immer schief geht.
Die Mutter sagt an einer Stelle, I have to finish my writing. Sagt sie zu dem Sohn, weswegen sie keine Zeit mehr zu ihm hat. Und der Sohn sagt, what are you writing? Und sie sagt, a check. Sie schreibt einen Check. Ich erzähle es den Zuhörern, die es noch nicht gesehen haben. Und sie schreibt einen Check für Save the Children, für so eine Wohltätigkeitsorganisation, wo es so viel Ironie drinsteht. Aber allein diese, ich fand diesen Witz sehr schön. I have to finish my writing. Und du denkst, was schreibt sie? Ja. Ich fand es schön.
Okay. Mir ist unfassbar warm. Mir ist so warm, das kannst du dir nicht vorstellen. Haben wir vergessen, hier das Ding anzumachen?
Ich weiß, bei mir ist heute Mittel.
Guck mal, ich habe Unterbrustschweiß, den man diesmal sehen kann. Ich muss davon
weil die Flamingos ertrinken. Du hast so kleine, vielleicht sollen wir kurz sagen, dass du kleine Flamingos auf dir trägst.
Ja, oh, vielleicht müssen wir ein Foto davon
machen. Sind das Babyflamingos?
Ja,
ganz. So Kaulquappengroße Flamingo-Embryos. Also an große. Ja. Achso, wir haben noch gar nicht gesagt, läuft auf Sky. Also
doch, habe ich gesagt.
Sky-Abo abschließen, angucken, weil...
Ja. Aber wirklich. Oder sonst notfalls eine Dienstreise machen. Mich hat das sehr geflasht.
Ja, und geht sogar, wenn man nicht Cumberbatch ist. Ja. Vielleicht wird's,
aber
wird
vielleicht
man's
bist
dann.
Du jetzt eine Cumberbatch.
Ich fand den vorher schon ganz gut. Okay. Ich kann Sherlock nicht mehr ausstehen, weil ich diese Serie so eitel fand. Und jetzt nicht Benedict Cumberbatch. Der muss auch, glaube ich, so eitel sein.
Ich fand das eitel super.
Völlig okay. Aber die Serie selber
fand ich... Nee, ich fand das Eitle der Serie toll.
Ach so, nee.
Doch, das ganze SMS-Ding,
die fanden sich so geil. Und leider waren sie nicht halb so gut, wie sie sich fanden.
Doch.
Doch, du hast doch gar nicht mehr weitergeguckt.
Doch. So.
Du hast gar nicht weitergeguckt.
Ich habe bestimmt 4 oder 5 Folgen geguckt. Ich habe irgendwann den Überblick verloren. Wie viel gibt's denn? So viel gibt's doch gar nicht.
Also man ist, glaube ich, jetzt die 4. Staffel.
Ich
habe 4x3 inzwischen.
Ja gut, aber dann gucke ich weiter. Ich bin nämlich eine echte Kamba-Bitch.
Ja.
Ich finde es so unerträglich, dass ich gerne das allererste Mal in meinem Leben kurz eine 5-Minuten-Pause machen würde, um Luft reinzuholen.
Na ja, mach.
Willst du so lange reden?
Ja.
Oh, oder nee. Willst du deine Hausaufgabe erzählen?
Nein.
Und ich stehe bei der offenen Tür und höre rein und sage nur nichts. Ich muss ja eh die Klappe halten dabei. Ich gehe mal raus. Ich nehme den Kopfhörer mit, damit ich dich höre. Ach nee, das geht nicht. So, ich mache die Tür auf. Ihr müsst mal leise sein. Wir müssen mit offener Tür reden. So.
Das fühlt sich falsch an.
Jetzt mach doch. Ich
Nein, wir hören jetzt, wir unterbrechen jetzt hier mal kurz. Die
Oder
Leute gehen kurz einfach rauchen.
Mit offener Tür. Wir machen mit offener Tür weiter.
Hilft das schon
draußen
ein bisschen?
Ist nur ein
Gott, du siehst völlig
Sind meine Zähne schon gerade?
Mach doch lieber den Ventilator hinter dir an.
Nee, der macht ja Geräusche, während das Büro keine Geräusche macht. Da sitzt nur noch einer, glaube ich.
Du hast mir als Hausaufgabe aufgegeben, Senioren hinter Gittern.
Ja, eine Doku.
Eine Doku. Warum nochmal genau? Damit
Weil
ich mich schon mal...
Ehrlich gesagt suche ich dir häufig Sachen raus, von denen ich denke, würde ich auch gern gucken. Ich fand, dass das tatsächlich eine interessante Fragestellung war. Was ist, wenn alte Menschen also gar nicht nur lange im Gefängnis sind, sondern auch wenn alte Menschen ins Gefängnis kommen, wissen die dann, dass sie da sterben? Ich weiß nicht, wie das... Ich fand es wirklich interessant und dachte, dann muss ich
es
gucken.
Ist jetzt nicht für deine persönliche Lebensplanung von Relevanz.
Es ist schon wichtig zu wissen, auch für meine persönliche Lebensplanung, wie viel an Kriminalität ich mir leisten kann.
Diese Baumarkt-Szenen, ne? Es ging zum Beispiel dann auch so um so Detektive im Baumarkt, die dann so einen alten Mann, der da Dinge geklaut hat. Ne, Baumarkt,
habe ich gesagt. Ich habe das nicht gesehen.
Nein,
Stefan,
nein.
Du hast es gesehen.
Ich dachte, beim Wort Baumarkt reagierst du auf deine...
Ich bin jenseits von gut und böse. Mir ist so unfassbar warm. Draußen sind 38 Grad. Ich habe eine weiße Bluse an, die inzwischen durchgehend beige ist von Schweiß.
Ist dir eigentlich warm?
Kann ich die Hose ausziehen?
Ja, bitte.
Es wäre dir doch wirklich egal, wenn ich die Hose ausziehe, oder?
Ja.
Ich glaube, die klebt an meinen Beinen. Ich glaube, ich kann die nicht ausziehen.
Könntest du die ausziehen? Ach so.
Ich könnte die ausziehen, aber willst du denn? Ich habe auch so einen komischen Schlüpfer.
So endet das. Ich weiß nicht, ob wir dann jetzt so eine... Oh Gott.
Jetzt ist das erste Mal, dass ich in Hemd und Schlüpfer den Podcast moderiere? Wir müssen ein Foto machen. Entschuldigung. Aber es ist so viel schöner. Ich mache die Bluse noch auf.
Warte, ich mache unterm Tisch.
Nein. Oh, mach das nachher. Oh.
Das Thema ist interessant. Ich werde jetzt hier. Ich kann so auch nicht, aber vielleicht müssen wir auch aufhören. Vielleicht müssen wir es ab. Vielleicht muss ich es jetzt abbrechen.
Vielleicht ist das der Cliffhanger, den es braucht für die nächste Staffel. Ich sitze ungelogen in einer Unterhose.
Ich kann das bestätigen, dass das
in
nicht
einem
ist.
BH und einem gleich jetzt vollkommen aufgeknöpften Hemd hier, weil mir so heiß ist. Das ist der Porncast, von dem wir geredet haben.
Wo war jetzt die Cliffhanger-Stelle?
Weiß ich nicht, dass ich verspreche, dass ich in der nächsten Staffel immer in Unterwäsche und kann auch keine Stockkacken.
Aber dann haben wir voll die Continuity-Fehler, wenn wir jetzt dich angezogen an die nackte Sarah dran schneiden.
Ich glaube, ich habe noch nie so wenig angehabt in einem Ort, der nicht mein Zuhause ist. So, jetzt
ich
erzähl
bin
von
froh,
deiner
dass
Hausaufgabe.
Ich dabei sein darf.
Ein Glück, dass es dich nicht interessiert, wenn du anders gepolt wärst, so sagt man das ja, ne?
Du meinst,
dann
die meisten anderen Männer säßen jetzt hier mit so einer Erektion unterm Tisch.
Und nur du wünschst dir so sehr, dass ich das Hemd wieder zumache. Sarah, ich liebe dich wirklich sehr, aber wenn du bitte die Hose wieder anziehen könntest. Los, mach deine Hausaufgabe, ich fächel mir so lange Sachen zu.
Das Thema ist irgendwie ganz interessant mit den Senioren hinter Gittern. Ich habe schon angefangen, stutzig zu werden, als dann gleich am Anfang die Worte fielen: Rentner, Rollatoren, Rollstühle.
Hey, ist doch voll nach deinem Geschmack.
Und um jetzt gleich mal zu spoilern, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass es sich eigentlich um eine Spiegel-TV-Reportage handelt. Weil
oh nein,
die
das
ganze,
ist ja das Schlimmste, was passieren kann.
Weil die ganze Machart irgendwie die von der Spiegel-TV-Reportage war. Auch mit so komischen Sprüchen und so einem merkwürdigen, man ist irgendwie immer mit der Kamera dabei, aber es ist auch alles ein bisschen egal.
Ganz gut, lief das nicht? Entschuldige.
Auf Dreisat.
Ja.
Es ist auch keine Spiegel-TV-Reportage, es ist aber von einem Typen, der auch schon Spiegel-TV-Reportagen gemacht hat.
Ja.
Ja, es ist ganz interessant. Es werden die Leute immer älter in den Gefängnissen. Es werden immer häufiger alte Leute kriminell und müssen dann ins Gefängnis. Und es entstehen diese ganzen Probleme. Wie kümmert sich man sich um die? Wie müssen die gepflegt werden? Wie bringt man die unter? Es gibt also so Gefängnisse, wo man inzwischen die alten Leute alle auf eine eigene Etage untergebracht hat, damit man sich besser um sie kümmern kann, dass man die pflegen kann, dass sie sich auch nicht dauernd mit diesen jungen Leuten irgendwie kabbeln müssen.
Immer diese jungen Leute.
Wir lernen dann verschiedene Leute kennen, aber eigentlich auch alle nur so ein bisschen oberflächlich. So den einen, der irgendwie noch ganz viel Sport macht und sich bewegt. Und dann gibt's so eine Ergotherapeutin, die da hinkommt und wo die dann alle noch ein bisschen basteln sollen. Und aber gehen aber auch viele nicht hin, weil sie eigentlich auch irgendwie keine Lust haben, sich noch zu bewegen. Es gibt so ein ganzes, es gibt ein Justizvollzugskrankenhaus. Also für so Fälle, die wo es mit so ein bisschen Pflege irgendwie nicht mehr getan ist, die im Grunde dann so eine ganze Station haben. Wir bekommen da medizinische Rundumversorgung bis hin zur Fußpflege. Das ist irgendwie noch ganz interessant, weil also die Idee ist, die Strafe, deren Strafe ist, die sind halt alle Straftäter, und deren Strafe ist, im Gefängnis zu sein. Mhm. Die sollen aber nicht irgendwie zusätzlich bestraft werden im Sinne von, dass man sie dort schlecht behandelt. Mhm. Und deswegen kriegen die all das, was sie brauchen, damit es ihnen, soweit es geht, gut geht. Also deswegen Fußpflege und sowas
alles. Gilt das nicht für jegliche Art von Häftlingen?
Ja, aber an der Stelle fällt das halt irgendwie so auf, weil du denkst so, müssen die da jetzt irgendwie noch gepampert werden? Muss man denen jetzt ihren Lebensabend noch irgendwie verschönern und so? Und die Idee ist, ja, also die sollen, der Grundgedanke ist nicht, dass die im Gefängnis leiden sollen, sondern der Gedanke ist, dass sie im Gefängnis, das ist die Strafe, sie sind im Gefängnis. Ja. Und nicht, dass man dann dort, uns doch egal, ob es dir jetzt hier irgendwie schlecht geht. Wie gesagt, man ist irgendwie immer dabei, man lernt so viele verschiedene Leute kennen. Dann geht es auch so drum, um die Leute, die wieder rauskommen. Das ist halt ein größeres Problem, auch wenn du schon alt bist. Normalerweise wirst du dann halt auch die letzten Jahre dann im Gefängnis darauf vorbereitet, wie ist es dann wieder draußen zu sein. Mhm. Das ist für alte Leute besonders schwierig. Teilweise haben die dann auch keinen Ort, wo sie hingehen, wenn sie keine Familie haben, und würden eigentlich lieber im Gefängnis bleiben, weil es ihnen da vergleichsweise gut geht und weil sie ein größeres Problem haben, wenn sie wieder rauskommen. Ja, das wird alles irgendwie erzählt. Das ist auch nicht uninteressant, aber es ist irgendwie nicht schön gemacht. Es ist so eine lieblose Reportage. So zwei Beispiele dafür. Es fängt am Anfang an, dass wir so einen von diesen umgebauten Gefängnistrakten sehen, der für so alte Leute umgebaut ist. Und du siehst so, wie es ein breiter Flur ist, der offensichtlich so rollstuhlrecht ausgebaut ist. Und der Sprecher sagt wörtlich, ein breiter Flur, rollstuhlgerecht ausgebaut. Da denkst du, hallo, ich sitze
hier. Sie haben auch die Kamera dabei.
Ja, und ein anderes Beispiel ist, als es wirklich gezeigt wird, dass die Fußpflegerin kommt und so, dass die halt wirklich auch gepflegt werden, und dass das, und anstatt zu sagen, dass das für manche Leute vielleicht merkwürdig ist, wenn die das hören, dass so Häftlinge so versorgt werden, anstatt das zu sagen, sagt der Sprecher, das ist in der Zivilgesellschaft ein Verständniskonflikt. Und denkst so, what the fuck, redet doch irgendwie Deutsch von mir und sagt, das finden viele Leute vielleicht doof, keine Ahnung. Und das, ja, ganz interessant.
Also eigentlich geiles Thema, aber blöd, doof umgesetzt.
Ich finde, ja. Es ist, und deswegen meine ich, es ist so ein bisschen diese Spiegel-TV-Reportagemasche. Ja. Sie sind überall dabei mit der Kamera und du siehst dann irgendwelche Szenen, wo die Ärztin irgendwas macht und irgendwelche Leute, die du doch alle nicht richtig kennenlernst, irgendwas in die Kamera sagen und ja,
Tut mir leid.
Also,
möchtest du jetzt straffällig werden oder nicht im Alter? Jetzt, wo du siehst, dass es da Fußpflege gibt und breite Flure?
Haben auch Fernsehen, ne?
Haben die Fernsehen?
Ich weiß nicht, ob die Netflix haben.
Ich wollte exakt das gerade fragen. Haben die auch Streamingdienste?
Es klang jetzt eher nicht so.
Ja gut, aber was soll ich denn mit einem normalen Fernseher?
Ja. Also lieber nicht. Lieber doch die Sachen wieder bezahlen.
Naja, oder richtig schlau straffällig werden. Das ist ja die andere Alternative, sich nicht erwischen lassen.
Das war halt auch so ein Beispiel. Es war sofort klar, es war die These, weil viele Leute im Alter arm sind, dass dadurch auch mehr Leute dann kriminell werden. Und dann sehen wir aber 10 Minuten lang, folgen wir so Detektive durch so einen Baumarkt, die dann tatsächlich auch irgendjemanden dann erwischen, und dann sitzt der alte Mann da, das Gesicht ist verpixelt, und er sagt dann original, wird auch gefragt von einem Reporter, sind Sie denn arm? Ja. Und machen Sie das auch, weil Sie sonst nicht wissen, wie Sie über die Runden kommen sollen? Ja, es ist echt schwer, wenn man nicht weiß, wie man über die Runden kommen soll. Ich weiß ja, das ist falsch. Und denkst du, das habt ihr mir alles vorher, ich muss das nicht, das ist alles so doppelt gemoppelt. Und
komisch, ich hätte gedacht, dass Dreisat, das ist jetzt kein Qualitätsversprechen, aber weiß ich nicht, dass das besser wäre.
Vielleicht habe ich es jetzt auch ein bisschen schlecht. Es ist nicht uninteressant, aber es ist auch nichts Gutes.
Ja, weil es nicht gut gemacht. Ich rede jetzt nur von der Machart. Ja. Und nicht gut machen muss man nicht, wenn man Dreisat ist. Eigentlich sind die doch immer ganz okay.
Und 20:15 Uhr, so richtig Dreisat Primetime.
Süß Primetime. Naja. Da, wo die der Senderschnitt von 1% voll erreicht wird.
Ich bin froh, dass ich dir was Besseres...
Oh, alter Falter. Ich habe das erste Mal in meinem Leben tatsächlich bockig und mutwillig aufgehört. Und noch nicht mal nach einem Attest gesucht, sondern ich dachte einfach, ey, dann feuer mich doch, notfalls.
Du durftest dir aussuchen, was du
gucken willst. Ja, ich weiß. Im Grunde ist auch ein bisschen schuldeigener, aber konnte ja keiner wissen, dass es so beschissen wird.
Promi-Flaschen drehen, kommt das jetzt regelmäßig? Ich weiß es auch nicht. Lief jedenfalls
auf Sat.1. Ich weiß auch nicht mehr, was der Sender war. Ich weiß die Uhrzeit nicht. Sat.1,
20.15
Uhr, Freitag. Ich sagte, ich habe 27 Minuten geguckt online. Davon waren aber, da waren drei Werbungen drin in der halben Stunde. Kann also sein, dass ich netto 5 Minuten geguckt habe. Wobei es auch nicht schlimm ist, ich habe extra gewartet, bis jeder der Leute, die mitspielen, einmal dran war. Also ich habe mich, und dann gab es in der Vor-, also
Folgendes. Erzähl doch mal, genau.
Ja. Naja, es ist Flaschendrehen. Hugo Egon Balder moderiert das ganze Ding. Es gibt ein sehr klassisches RTL Sat.1 Studio, die ganze Nummer, LED-Wand, durch die Leute durchlaufen können, wenn sie prominent sind, schiebt sich auf, sonst sind da Sachen drauf. Riesengroß, viel zu großes Sofa, Halbkreis, das Prinzip ist genau das, Flaschendrehen, also Tat oder Wahrheit heißt es ja eigentlich, oder früher bei uns, oder Wahrheit oder Pflicht oder irgendwie sowas. Spiel kennt jeder, Flasche zeigt auf dich und du musst dann entweder was machen oder die Wahrheit über irgendwas erzählen. Die Prominenten, die da mitspielen, sind, ich habe alles aufgeschrieben, Stefan Ross, Janine Michaelsen, Ruth Moschner, Wiegald Boning und Sascha. Also ich meine, das fängt schon an mit einer schlimmen Hugo Egon Balder Moderation. Das ist alles erwartbar. Du weißt, im Grunde ist es wirklich erwartbar, wenn Hugo Egon Balder moderiert. Aber er sagt dann am Anfang gleich, es geht um Tat oder Wahrheit. Da ist es relativ schwer, Gäste zu finden. Oder haben Sie schon mal einen Politiker Flaschendrehen gesehen? Hm. Also so das alte Ding, Politiker lügen immer. Badabum, nächster Gag, Flaschendrehen ist wie Tinder, nur schneller. Badabum, ja, weißt du, aber gut. Da denkt man noch, soll der ältere Herr doch machen, was er will.
Mickey Beisenherz vielleicht als Ort.
Ich bin noch nicht mal sicher. Selbst Mickey Beisenherz würde so wär anders unlustig.
Okay.
Ich fürchte, das war entweder der Hugo selber oder irgendjemand, der dringend gefeuert werden muss. Und dann ist es übersichtlich. Es kommen Gäste, alle Gäste kommen raus, setzen sich aufs Sofa. Erstes Ding, was wirklich nervt, ist, warum nicht, jetzt mal ohne Quatsch, eine echte Flasche nehmen? Mhm. Stattdessen haben die eine überdimensional große Flasche nachgebaut, also wirklich so ein 1,20 Meter oder so lang und, weiß ich nicht, 50 Zentimeter dick. Und auf den Couchtisch, die muss man also mit 8 Armen drehen und so weiter und so fort. Erstens das, was für ein Charme das gehabt hätte, tatsächlich eine leere Weinflasche zu haben. Funktioniert ja genau so, du drehst die Flasche, zeigt worauf. Natürlich konnte man in die überdimensionale Kamera auch eine Kamera, Flasche eine Kamera machen. Also gibt's Momente, wenn die Flasche gedreht wird, dann schneiden die in die Dann legt aber Hugo Egon Balder von Anfang an schon fest, dass es eigentlich egal ist, auf wen die Flasche zeigt, weil er gerne bestimmen möchte, wer was machen möchte. Er sagt von Anfang an, es hat Regeln, aber wir machen meine Regeln. Also wenn er findet, dass jemand... wir haben aber relativ viel Glück. Es wurde tatsächlich relativ nacheinander auf die Gäste gezeigt. Und dann fängt's an. Wir fangen an mit Sascha. Die Flasche zeigt auf Sascha. Der muss Wahrheit machen. Und da fängt das erste richtig nervige Problem dieses Spiels an. Denn Wahrheit, Tat oder Wahrheit ist ja tatsächlich, ich frag dich etwas sehr, sehr Intimes. Ich war mit meinen Mädchen auf so einen Wochenendurlaub vor 2 Wochen und da haben wir tatsächlich abends Flaschendrehen gespielt. Und wir haben aber nur Wahrheit oder Wahrheit gemacht, weil wir alle zu faul waren, aufzustehen und was zu machen. Ja. Aber deswegen weiß ich noch, wie ungefähr Fragen gehen. Welche von denen man Bock auf intime Antworten hat, vor allem bei Promis. Und was machen die? Die machen so einen Quiz daraus. Und zwar sind dann die Fragen an Sascha, Wahrheit oder Wahrheit, möchtest du lieber dick mit vollem Haar oder dünn mit Glatze sein? Nächste Frage, entweder nie wieder Sex oder nie wieder Lachen. Wofür würdest du dich entscheiden? Wärst du lieber hübsch oder schlau? Würdest du lieber neben Mario Barth oder Rainer Kallmund im Flugzeug sitzen? Da ist ja im Grunde null Wahrheit bei, weil du musst einfach nur dich zwischen zwei Sachen entscheiden. Und auch das ist nicht die Wahrheit, denn diese Sachen werden ja so nie passieren. Das ist ja alles hätte Fahrradkette. Warum Sascha nicht tatsächlich fragen? Warum nicht auch ins Eingemachte gehen und einfach Sachen fragen wie... Weiß ich nicht. Bist du traurig, dass du zwar volles Haar hast, aber nicht mehr so dünn wie früher?
Der hat tatsächlich ein bisschen zugenommen. Ja, ja, ja.
Warum denn nicht das? Und du kannst ja immer noch das Risiko eingehen, dass der Promi lügt, aber du schaffst es trotzdem für einen Moment, den zu verunten, weil das könnte toll sein. Man darf ja auch nicht vergessen, komme ich gleich nochmal dazu, dass dieses Konzept tatsächlich schon mal gemacht wurde in Super von Charlotte mit Gästen. Roger, war aber noch irgendjemand da?
Kim Fischer.
Ich habe es leider nie gesehen. Aber
ist auf YouTube.
es muss super sein. Und selbst wenn nicht, kann es das nicht sein, weil die haben alles falsch gemacht. Die haben eine komplette Sat.1-Show gemacht, denn dann kommt der nächste Teil. Also erstens bedankt sich danach Hugo Egon Balder und sagt, Sascha, danke, das waren wirklich sehr ehrliche Antworten. Und ich denke so, nee, der musste sich einfach zwischen zwei Sachen entscheiden, die ihr euch ausgedacht habt. Als nächstes ist die schlimme Janine Michaelsen dran, die man im Grunde eigentlich nur, oder ich kenne die halt nur als so, nennt man das, Service-Moderatorin für Joko und Klaas. Also jemand, der so durch einen Abend führt, aber relativ, also auch wegen des Jobs, relativ persönlichkeitsarm ist. Ist die jetzt als Person vielleicht nicht, weiß ich nicht. Nee, aber
wie du es schon, ist sie nicht genau. Ihr Job in dem, was sie macht. Ja.
Jetzt ist die aber da als, jemand hat mich eingeladen, weil ich jemand bin. Und versucht dann ihre Persönlichkeit da relativ farbenfroh darzustellen. Und es ist furchtbar. Ich weiß gar nicht warum, die ist auf eine Art ironisch, wie man das früher in der zweiten Klasse war. Weißt du, jemand zeigt dir was Ekliges und sie sagt, lecker. Weißt du, diese Art von Ironie, wo man so das Allereinfachste, einfach das Gegenteil von dem sagen, zieht die durch ohne Ende und findet sich, glaube ich, selber unfassbar interessant. Und ich glaube, dass sie auch denkt, das ist so ein bisschen das Problem vielleicht dabei, dass sie denkt, jetzt ist so ein Moment, wo ich mal zeigen kann, dass ich auch schillern kann. Und es schillert nichts. Sie muss dann Tat oder Wahr, nee, wie heißt das, Tat? Na, sie
ich
muss was machen.
Ich kenne es als Wahrheit oder Pflicht, aber ja.
Genau, Pflicht muss sie dann machen. Und das ist dann einfach nur ein Quatschspiel, so ein Zufallsspiel, wo irgend an so einer Wand so ein Ball runtergeworfen wird, der überall landen könnte. Und unten stehen so, in Anführungszeichen, eklige Zutaten, aus denen am Ende ein Cocktail gemixt wird. Dann hast du da also Sauerkrautsaft, Thunfischsaft, Zitronensaft, alles nicht. Nee, eben nicht, noch nicht mal. Nee, im Ernst, mich ärgert es so, weil die... da so ein riesen Ding draus machen. Du hast dann halt Wurstwasser. So what? Das Wort Wurstwasser ist viel schlimmer als Wurstwasser. Hugo, die spielt das mit Hugo Egon Balder und er wirft Bälle runter und sie muss dann trinken, wo der Ball sammelt. Und die ganze Zeit sagt sie immer, Dankeschön, super lecker. Also die, immer die eine Form von Ironie, immer wieder. Nicht auf den Punkt, da bin ich, naja. Und dann müssen sie es trinken und dann findet sie es die ganze Zeit super schlimm. Und das ist dann so der Pflichtanteil. Dann kommt wieder Wahrheit, diesmal für Ruth Moschner. Und das ist eigentlich nur ein Schätzspiel. So, er sagt, wie viel Prozent der Deutschen, sie sagt so und so viel Prozent. Das ist der Wahrheitteil. Und wenn man falsch liegt, kriegt man eine Konfettipistole ins Gesicht und hat dabei aber eine Perücke auf. Ich bin ausgestiegen, als wieder Janine Michaelsen dran war, obwohl eigentlich Stefan Moss dran war, Entschuldigung, gespuckt. Und da war wirklich bei mir der Ofen aus und ich war schon lange nicht mehr so wütend von Fernsehen. Und zwar hieß das Spiel Geile Zeile. Und der Trick war, das Spiel war Rezepte erotisch vorlesen. Und da hast du Janine Michaelsen mit der Erotik von einem Tannenbaum, die dann tatsächlich ich habe mittendrin, während sie das vorgelesen hat, mittendrin ausgemacht, dann tatsächlich, das Rezept fängt mit 6 an, der Zahl 6, denn es gibt 6 Kartoffeln. Exakt. Aber Janine Michaelsen ist sich nicht so fein zu sagen, 6. Und falls die Leute das nicht begriffen haben, wiederholt sie es nochmal, um zu sagen, 6. Knickerknacker. Alter Falter, allein die Idee, was auf erotisch vorzugehen. Das ist nicht Tat oder Wahrheit. Selbst wenn das Sat.1 ist und wenn das Hugo Egon Balder machen muss und wenn das diese Leute machen müssen, alles fein. Warum dann nicht wirklich Pflicht oder Wahrheit machen? Warum nicht die Leute, weiß ich nicht, nur unter irgendwas, was nicht so schlimm ist, aber doch so ein bisschen schlimm. Ich habe in der Vorschau gesehen, da war ich auch echt pissig, dass die, glaube ich, teilweise dann mit verbundenen Augen Leute anfassen müssen. Unter anderem einen sehr, sehr dicken Mann, der so Hängebrüste hat und so. Ich finde es schlimm, ich finde es sexistisch. Warum denn, selbst wenn der Mann es freiwillig macht, was ist denn lustig daran, darzustellen, wie sich jemand ekelt, Und es ist so, ich habe dir ja SMS geschrieben, obwohl ich nicht darf und so. Und ich habe auch Twitter auch rumgemotzt und so. Ich war so wütend. Ich finde wirklich, dass sich jeder Einzelne, jeder Kameramann, jeder Autor, jeder Ausstatter, jeder Promi in fucking Grund und Boden schämen müsste, damit zu machen. Es ist so nicht das, was draufsteht. Man hätte das machen können, ohne Zuschauer zu verlieren. Hättest du wirklich, du musst ja noch nicht mal super intime Fragen stellen. Aber du kannst doch Sascha fragen, als Beispiel, weiß ich nicht, fehlt dir manchmal der krasse Erfolg von früher? Das ist eine sehr intime Frage, aber nicht so intim, dass er lügen muss. Oder dann kann er geschickt lügen oder so. Warum muss man Sascha fragen, wärst du lieber dick oder doof?
Wahrscheinlich wären die nicht gekommen, ne? Ich will es gar nicht verteidigen, verstehe mich nicht.
Aber sie kommen, um nackte, dicke Männer anzufallen. Ich weiß es eben nicht. Ich glaube, die sahen alle aus, als wären sie alle gekommen. Vor allem Janine Michaelsen, weil es ihre allererste, in meiner Welt, Einführung in, du darfst jetzt auch mal Persönlichkeit haben. war. Ich will dazu sagen, ich glaube, ich bin auch so wütend oder so angepisst von, es tut mir jetzt fast ein bisschen leid, aber von Janine Michaelsen, weil die Einzige war, die sich immer die ganze Zeit versucht hat, dennoch so ein bisschen ironisch darüber zu stellen. Weißt du, Ruth Moschner ist Ruth Moschner. Die geht mir auf den Sack, aber die macht mit. Die ist da, die lächelt, die hat Bock, ihre hässliche Perücke aufzubehalten und ihren Bart. Die lacht an den Stellen, wo gelacht wird, dann die gehört dahin irgendwie. Und auch Wiegald Boning konnte man es irgendwie gar nicht übel nehmen. Und auch Sascha hat sich sogar okay geschlagen. Aber dann Janine Michaelsen, die einmal zeigen will, dass sie im Grunde auch nur Charlotte Roche, nur in noch nicht so weit ist, ist richtig traurig zuzugucken. Ja. Sich dauernd darüber zu stellen und zu sagen, naja, wenn ihr schon meine Karriere zerstört, das hat sie gesagt. Und man will kurz sagen, Entschuldigung, welche Karriere nochmal?
Was denn die Service-Moderatorin von Joko und Klaas?
Okay, ja, aber nicht... Also,
Service-Moderatorin ist ein gutes Wort, habe ich heute gelernt.
Hast du es noch nie? Ich benutze es dauernd. Matthias Obtenhövel ist ja alles, was so... Schlag den Raab und
Steven
so.
Gärtchen. Ja, finde ich. Ja, ist ja, auch nichts, ist ja auch nichts dagegen zu sagen. Nein, ein gutes Wort.
Also im Grunde ist es das. Es ist unglaublich dumm, es ist unmotiviert, es ist teilweise wirklich sexistisch und eklig und es wird auch gar nicht so viel gelacht. Eigentlich müssten die, ich weiß gar nicht, wie die Quoten waren. Und ich hatte wirklich das Gefühl, wenn die nicht einfach so ein normales Flaschendrehen gedreht hätten mit Teenagern, die ich nicht kenne, die auf Drogen sind oder auch nicht, das hätte ich alles geiler gefunden. Da war eigentlich nur der Name Flaschendrehen, der Rest war totaler Dreck.
Kann ich kurz von dem alten Flaschendrehen, weil ich mir das nochmal angeguckt habe. Es ist auf YouTube in verschiedenen Fassungen von Charlotte mit Roger Willemsen und Co. Und zwei Sachen sind mir jetzt, weil du das erzählt hast, eingefallen. Wie die haben einfach eine Flasche auf dem Couchtisch.
Ja, Mann.
Aber warte, unter dem Tisch ist so ein Plexiglastisch, da drunter steht eine Lampe. Auch war einfach eine ganz normale, so eine Couchtischlampe oder sowas. Dadurch hast du aber schön einen Blick von oben. Es ist eine ganz normale Flasche, aber du hast von oben einen schönen Blick, weil du das so im Gegenlicht da in die Flasche siehst. Ganz simpel. Es bleibt eine Wohnzimmersituation und trotzdem hast du einmal kurz gedacht, wie sieht's im Fernsehen gut aus? Und
von mir aus kann es auch gefilmt werden. Von mir aus kann man auch in eine Weinflasche eine kleine Kamera, die Idee ist geil.
Nein, ich wollte dir nur 100% recht geben und eigentlich sagen, wie einfach es auch sein könnte, sowas zu machen.
Und die haben doch schon, jetzt auch.
Die erste Frage, das wollte ich mal sagen, die erste Frage von Roger Willemsen an Charlotte zum Thema Wahrheit ist, welches Körperteil findest du am aufregendsten?
Ja.
Und es wird natürlich sofort, leitet so ab in Richtung Sex und sowas, weil Charlotte das will und so. Aber es
ist auch bei Roger das will.
Und bei Roger das will. Und das ist aber sofort toll. Und später beschwert sich Kim Fischer irgendwann über Charlotte, die immer noch irgendwie noch intimere Sachen über ihre Intimrasur wissen will. Ja. Und irgendwann sagt Kim Fischer, sag mal, muss ich das jetzt eigentlich noch beantworten? Und Charlotte sagt, nein, du kannst auch einfach Charlotte halt die Klappe.
Ja.
Und es passieren Dinge. Und
das ist natürlich ein viel kleineres und ein Format, das hätte so auf Sat.1 wahrscheinlich nicht funktioniert. Aber wenigstens sich grob an dieses Ding machen oder erzählen halten.
Ja.
In, wie ich jetzt als Beispiel genannt habe, kleine Fragen, muss gar nicht so intim sein, muss nicht sein, hast du dir die Schamhaare rasiert, aber wirklich schlimm. Ich kann das, jetzt ist Gott sei Dank das so ein bisschen weg, aber ich war gestern wirklich.
Das ist jetzt schon die nicht mehr aufgeregte Version.
Ich fand das wirklich so eine Vergewaltigung von das muss nicht sein, das kann doch auch keiner sehen wollen. Du hast keinerlei Mehrwert. Du lernst nichts und dann beschießt du die mit Konfetti. Weißt du, warum dann nicht wenigstens bunter Schleim oder irgendwas? Warum denn Konfetti? Selbst Wiegald Boning war so, wie, und das ist jetzt die Strafe, Konfetti in Herzform.
Arme Konfetti.
Es tut mir leid, dass ich so früh aufgehört habe, aber es war wirklich, weil ich dachte, wenn ich jetzt sehen muss, wie die den Mann anfassen, ich fand das wirklich menschenverachtend. Ich kann gar nicht sagen, warum.
Ich glaube, ich hätte da jetzt auch nicht mit umgehen können, wenn du es noch länger geguckt hättest. Das ist völlig okay.
Okay, danke.
Ja.
Oh, ich bin getrocknet, wobei ich sitze ja jetzt mit nacktem Arsch auf dem Plastikstuhl.
Auf Grundeis.
Ich wünschte, es wäre Grundeis. Ich sitze auf dem Plastikstuhl und ich spüre, wie ich ganz langsam hin und her gleite.
Warum haben wir hier kein Grundeis im Studio? Das würde doch schon mal helfen. Toll. Was ist denn?
Ist doch egal. Ich hinterlasse auf jeden Fall eine Menge Po-Schweiß hier. Insofern ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass das vielleicht doch die letzte Folge ist. Denn wer will auf diesem Stuhl? Macht nicht Olli Schulz auch von hier?
Sagen wir mal nicht.
Ich habe schon, du kannst gleich mal gucken, wobei du willst ja mal gucken. Mhm. Ich habe den ganzen Stuhl mit meinem blanken Hintern nass geschwitzt. Das lassen wir schön trocken.
Das ist jetzt auch kein Unterbrustschweiß vermutlich mehr, der sich da unten
angesammelt hat. Nein, das ist Unterpo-Schweiß.
Okay.
Das ist tatsächlich purer, guck wie glitschig ich mich hier bewege.
Ja, ich guck schon.
Ehrlich gesagt ist der... Naja, ist alles nicht so schön. So, Stefan, wir sind fertig. Wir vergeben uns keine Hausaufgabe. Wir wissen nicht, wie unsere Zukunft aussieht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass du und ich jetzt schöne S4 essen gehen.
Ja, ein Abschieds-S4.
Auf die guten alten Zeiten.
Ja.
Ich würde schon gerne noch eine Staffel machen. Ich weiß, das ist wahrscheinlich super uncool, das zu sagen, aber mir hat es Spaß gemacht. Ich fand auch unseren Anrufbeantworter nicht so schlecht.
Nein, und die Leute sind ja auch, also man muss ja auch sagen, unsere Hörer sind ja auch toll.
Die sind schon ganz schön zauberhaft.
Was ist das?
Das war ein Motorrad, die Tür ist ja immer noch offen. Das war mein Motorrad.
Das war dein Motorrad?
Oh, ich glaube, der Detlef D. macht auch gleich. Wir sitzen ja direkt neben der Tanzschule von Detlef D. Soest und ab, wie spät ist es jetzt, 6 Uhr oder so abends, fängt er immer mit seinem Hip-Hop-Kurs an oder was es ist, ja.
Hip-Hop-Kurs, genau.
Also, falls wir nie wieder miteinander diesen Podcast machen dürfen, war es die schönste Zeit meines Lebens.
Meines auch.
Können wir aber, vielleicht können wir dann wieder privat über Fernsehen sprechen, das wäre auch schön.
Das stimmt, ich möchte mich trotzdem nochmal, wenn wir in dieser seltenen sentimentalen Stimmung sind, auch nochmal bei unserem Publikum bedanken.
Die waren schon ganz toll.
Die waren ein zauberhaftes Publikum, muss man sagen.
Jinxen wir es, wenn wir jetzt hier so eine krasse Verabschiedung machen? Naja, sagt dieser dann, naja, es passt schon ganz gut, dann können wir direkt absäbeln.
Fuck. Lass fällt uns jetzt ein bisschen spät ein.
Wir sehen uns, wir hören uns dann im nächsten, Herbst im Herbst wieder. Aber bis dahin, du hast vollkommen recht, ich bin wirklich ein bisschen verknallert in unsere Zuhörer, weil die auch immer so niedliche Tweets und SMS und Mails und uns so lieb haben und tatsächlich kurz ein bisschen verstört waren, als wir gesagt haben, es gibt vielleicht keine Staffel und alle so, was, das geht doch nicht.
Und manche schreiben Mails und schreiben, sie wüssten ja, dass wir die nie lesen.
Das stimmt nicht, wir antworten nur nicht.
Genau, das wollte ich auch gerade nochmal klarstellen. Lesen tun wir die alle.
Wir lesen sehr wohl und dann machen wir uns sogar manchmal Gedanken dazu.
Und haben wir nicht sogar einen Hörervorschlag angenommen?
Ja, ich heirate eine Familie geguckt. Das war tatsächlich toll.
Das war super. Ja. Und das, wer weiß, vielleicht machen wir das in der nächsten Staffel nochmal.
Geiler Cliffhanger.
Ne?
Ich weiß nicht. Doch, das geht. Wenn wir jetzt essen gehen, kann ich die Hose auslassen?
Nein.
Bitte?
Nein.
Okay.
Tschüss.
Tschö. Bis Herbst hoffentlich.
Mono ist kein normaler Podcast.
Ich habe mich ganz klar und deutlich dafür entschieden, Revolution zu machen.
Einzigartige Geschichten, erzählt von denen, die sie erlebt haben. Spannend.
Die Polizei sind gekommen mit Hunden.
Persönlich.
Bin Aussteigerin aus dem Rechtsextremismus.
Dramatisch.
Es hat bei mir dazu geführt, dass ich mit der Bundeswehr gebrochen habe.
Hör jetzt den neuen Deezer Originals Podcast in Kooperation mit Stern.
Mono.
Auf Deezer.